man sprach immer mit Blick auf Europa von einem deutsch-französischen Motor. Und dieser deutsch-französische Motor schnurrt nicht wie ein Elektromotor gerade, sondern eher wie einer, wie so ein alter Verbrenner, wo man den falschen Sprit in den Tank hineingefüllt hat und es stottert entsprechend. Wie siehst du das?
Auf der einen Seite alles sehr politisch, auf der anderen Seite auch wie Schulklasse. Also das Benehmen, wer sich zuerst meldet, wer in welcher Reihe sitzt, etc., das alles hat dann auch Relevanz für die Beziehung.
Und wenn man das Verhältnis heute mal beschreiben wollte, ist das im Grunde wie bei einem Nachbarn, von dem man sich gelegentlich den Rasenmäher leiht, wo aber auch immer wieder der Hund in den Garten scheißt.
Gysi gegen
Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind wieder zugeschaltet bei Gysi gegen Gutenberg, unser Podcast, wie ich immer sage. Und ich freue mich auf das Gespräch, weil es ein spannendes Thema ist, deutsch-französische oder auch französisch-deutsche Beziehungen, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch zurzeit darstellt. Aber ich begrüße natürlich den Freiherrn von und zu Gutenberg, der allerdings nicht in München ist, wo ich gerade sitze, sondern in Vancouver in Kanada. Da war ich vor einem Jahr. Ist wirklich eine spannende Stadt. Deshalb meine erste Frage, wie gefällt dir Vancouver? Wie spät ist es bei dir eigentlich? Also hier ist es nachmittags, so kurz nach 15 Uhr. Und dann interessiert mich, ob du was Besonderes erlebt hast, was du uns erzählen kannst.
Es ist, wie spät ist eine schöne Frage, lieber Gregor. Hier ist es, wie früh wäre die angemessenere. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und ich bin, sagen wir mal, nur überschaubar wach. Sehe aber, dass München aus dir auch etwas macht, nämlich du bist tatsächlich sehr viel verlotterter gekleidet als sonst. Sonst ist es immer ein dunkler Anzug mit Krawatte. Heute hat er fast, ist das ein T-Shirt oder ein Pullover ohne Hemd und Kragen? Also wir passen uns mehr und mehr an, habe ich das Gefühl.
Aber ein dunkler Anzug.
Ein dunkler Anzug. Du verschwindest hinter diesem schwarzen Hintergrund, den die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gerade gar nicht sehen können. Aber sieht natürlich strahlend und fröhlich wie immer aus. Vancouver ist eine atemberaubend schöne Stadt, weil sie ja direkt am Wasser liegt und dahinter die Berge. Und man hat es mit den sehr viel fröhlicheren und umgänglicheren Kanadiern zu tun im Vergleich etwa zu vielen Amerikanern, die ja manchmal sehr transaktionsgetrieben sind. Und ich habe die Kanadier sehr gerne, weil sie irgendwie auch was Europäisches haben, an der Westküste allerdings auch sehr asiatisch geprägt sind. Ich bin hier auf einer Konferenz, das ist die sogenannte TED-Konferenz. Das ist eine sehr, sehr spannende Einrichtung, wo Reden gehalten werden, maximal über 15 Minuten, oftmals über Zukunftsthemen und das von Menschen, die es gewohnt sind, normalerweise sehr viel länger als 15 Minuten zu reden. Also das reicht von Nobelpreisträgern über Menschen, die irgendwelche tollen Erfindungen gemacht haben und. Und das Spannende ist, das sind Reden, die klingen, wie als wären, würden sie frei gehalten, aber sie sind tatsächlich komplett durchgeskriptet. Und das heißt, diese Redner müssen sich diese Reden auswendig lernen. Ich sage das deswegen, weil ich vor kurzem auch einen TED-Talk, wie das so schön heißt, gehalten habe bei einer Konferenz, einer TEDx-Konferenz in Berlin. Und mich das wirklich an meine Grenzen geführt hat, weil wir beide, Gregor, sind es nun als alte Quasselstrippen gewöhnt, immer frei zu reden. Und wenn du plötzlich 15 bis 18 Minuten auswendig lernen musst, ist das etwas, was mich wirklich nahezu an die Verzweiflung gebracht hat, weil sonst arbeitet man mit dem einen oder anderen Stichpunkt. Ich musste dann Schauspielerfreunde anrufen und die fragen, wie merkt man sich eigentlich 15 Minuten am Stück, um wirklich Wort bei Wort bis zum Komma letztlich bei der Rede zu bleiben. Und dann fliegt man immer wieder aus irgendeiner Kurve heraus. Und auch hier sind das die bizarrsten und die schönsten Momente, wo das sieht dann immer auf dem Video alles toll zusammengeschnitten aus, als hätten die diese Rede fehlerfrei gehalten. Manchmal müssen diese hochmögenden Köpfe wieder von vorne beginnen. Und bei mir war das aber so, ich konnte mir schon in der Schule keine Gedichte merken. Und dann plötzlich diese Rede merken zu müssen, also das war eine ganz neue Herausforderung. Und jetzt sitze ich dort im Publikum und schaue mir befriedigt diejenigen an, die mit den gleichen Umständen kämpfen, mit denen ich damals zu kämpfen hatte. Also, ein besonderes Erlebnis in Kanada ist ganz, ganz einfach. Wenn man versucht, die Straße zu überqueren in einigen europäischen Ländern oder auch in Amerika, ist man freiwild und wird üblicherweise auch noch unflätig beschimpft, wenn man jemanden an der Lust, Gas zu geben, gehindert hat. In Kanada hält wirklich jeder an. Es mag eine Ausnahme sein, dass ich in den letzten Tagen das erlebt habe und man normalerweise vielleicht hier auch flach wie eine Flunder irgendwann auf der Straße liegt. Aber bei jedem Versuch, die Straße zu überqueren, und natürlich sollte ich es eigentlich am Fußgängerüberweg mit der Ampel machen, habe ich aber nicht immer, halten die Autofahrer an, lächeln einen gelegentlich sogar an. Also irgendwie ist dieses Land offensichtlich etwas freundlicher gestrickt als bei uns im Straßenverkehr.
Ja, das stimmt. Ich war ja auch, wie gesagt, vor einem Jahr in Vancouver und da habe ich folgende Szene beobachtet. Da fuhr ein Bus und der musste so um eine Kurve und da stand ein Wagen etwas falsch und der Fahrer telefonierte und der Bus stand hinter dem Wagen und wartete. Er hat nicht einmal gehupt, bis jemand vorbeiging und dem Fahrer sagte, da steht übrigens hinter Ihnen ein Bus, der wartet schon die ganze Zeit. Oh, sagte der, Entschuldigung, hörte auf zu telefonieren und fuhr mit seinem Auto ein Stück weg. Bei uns wäre da so viel gehupt worden, ja. Also innerhalb weniger Sekunden habe ich mir auch überlegt, die haben wirklich die Ruhe weg. Übrigens noch zum Auswendiglernen von Texten. Als Kind habe ich ja viel synchronisiert. Und die Takes waren immer kurz, weil eine Viertelstunde ist ein wahnsinnig langer Text. Also das waren dann so 3 Sätze. Wenn es mal hochkam, waren es 8 bis 10 Sätze. Das war dann schon ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Also da unterscheidet man, dass man eben den ganzen Text nicht auswendig lernen muss. Wieder anders ist es beim Theater. Da müssen ja die Schauspielerinnen und Schauspieler die Texte können. Deshalb lernen Sie das. Und was Gedichte betraf, da hatte ich einen Trick und habe wieder festgestellt, wenn man sich was einredet, welche Folgen das hat. Wenn ich abends das Gedicht 3-mal durchgelesen habe und mir dann das Lesebuch unter das Kopfkissen gelegt habe, dann konnte ich das Gedicht am nächsten Tag. Wenn ich es vergessen habe, es unter das Kopfkissen zu legen, konnte ich es nicht. Das heißt, dadurch, dass ich mir das so einbildete, funktionierte das einmal so lang und einmal eben umgekehrt.
Interessant ist ja auch, apropos auswendig lernen, du bist ja noch im Bundestag, ich bin ja da auch eine ganze Weile herumgesprungen. Und wir beide haben dort, glaube ich, immer unsere Reden versucht freizuhalten oder freigehalten, um auch eine gewisse Reaktionsfähigkeit zu haben, wenn mal ein Zwischenruf aus dem Publikum kommt. Ich war immer bass erstaunt, wie viele der Kollegen ihre Reden vollkommen auswendig gelernt haben. Und wenn man da einmal dazwischen gekräht hatte, wie die aus dem Konzept geflogen sind oder einfach stur an ihrem Manuskript festgehalten haben, trägt natürlich jetzt auch nicht zum Debattencharakter unseres Parlamentes bei.
Nein, aber man muss einige verstehen, die sprechen so selten im Bundestag, vielleicht einmal im Jahr oder so. Da sind die so aufgeregt, die machen dann ihre Rede fertig. Und wenn man so wie du damals und wie ich so regelmäßig im Bundestag spricht, hat man natürlich eine andere Herangehensweise. Ah, das ist wieder der Anwalt in mir, der gleich nach Verteidigungsumständen sucht. Apropos deutsch-französische Beziehung. Was ich spannend finde, ist Folgendes. Du kommst ja schon aus der alten Bundesrepublik Deutschland, ich aus der DDR. Wie unterschieden sich eigentlich die Beziehungen? Also ich kann dann gleich was über die DDR sagen. Sag mal, wie du das erlebt hast. Du bist natürlich viel jünger als ich. Élysée-Vertrag und so weiter, das wird dich nicht so besonders geprägt haben. Aber trotzdem, das waren ja alles spannende Entwicklungen, wenn man daran denkt, dass bis zum 8. Mai 1945 beide Staaten gegeneinander Krieg führten.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Ja, wir müssen wahrscheinlich noch sehr viel weiter zurückgehen. Das Verhältnis war ja eines, das mit dem heutigen, obwohl es knirscht, und da werden wir da auch darauf zu sprechen kommen, war ja über Jahrhunderte oder wenn man so will, eigentlich über ein Jahrtausend von Konflikten, Kriegen und wirklich den schwierigsten Umständen geprägt. Also ursprünglich waren wir ja mal ein Reich, das Fränkische Reich, aber das war im 9. Jahrhundert wohlgemerkt. Und dann ging es im späteren 9. Jahrhundert ging es los mit den Reibereien, als man sich um die Mittelteile begonnen hat zu streiten. Das war dann, glaube ich, unter Kaiser Lothar I., ging es los, dass gewisse Teile unserer Länder immer wieder umstritten waren. Später insbesondere Elsass, Lothringen, aber wir erinnern uns darum, wie um das Saarland auch immer wieder gerungen wurde. Und. Also es ist über die Jahrhunderte etwas entstanden, was dann irgendwann die Erbfeindschaft genannt wurde. Und ich bin.
Ja, so wurde es genannt. Im 19. Jahrhundert war das der gängige Begriff. Deutschland und Frankreich sind Erbfeinde.
So, und das ist.
So haben sie sich auch füreinander gefühlt.
So haben sie sich gefühlt und so haben sie sich ja teilweise auch benommen. Und ich blende jetzt mal alles aus, was sich bis zum 19. Jahrhundert abgespielt hat, weil da wird es dann sicher wichtig, einmal zu sehen, wenn dann als Rheinbund von Napoleon gegründet wurde und dann 1870-71 der große deutsch-französische Krieg ausgebrochen war mit einer wahnsinnigen Demütigung, als dann die Kaiserkrönung in Versailles wohlgemerkt dann stattfand. Und aus dieser Demütigung heraus letztlich sich keine Annäherung mehr abspielen konnte und wir in den beiden Weltkriegen, wo ja Deutschland auch eine fürchterliche Verantwortung auch im Zweiten Weltkrieg dann getragen hatte, wir einfach Krieg gegeneinander geführt hatten. Und ich bin nun in einer Zeit groß geworden, in der das deutsch-französische Verhältnis in etwas geführt wurde, was man dann irgendwann, und das ist, grenzt ja fast an ein Wunder, wenn man sich die Entwicklung dieser Jahrhunderte anschaut, was man dann deutsch-französische Freundschaft nannte. Und das ist gewachsen auf in meinen Augen wirklich klugen und weitsichtigen Handlungen von echten Staatsmännern, im Ursprung zu sehen, sicher mit Adenauer auf der deutschen Seite und Charles de Gaulle, die diese Annäherung gesucht haben, die den 1963 den Élysée-Vertrag abgeschlossen haben und wo es dann große Gesten gab in den Jahrzehnten darauf und wo dann denjenigen, die Führung hatten bei uns dann jeweils, auch immer wieder große Gesten und Freundschaften entstanden sind. Und Helmut Schmidt mit Valéry Giscard d'Estaing oder ein Helmut Kohl mit Mitterrand und ein Schröder mit Jacques Chirac. Ich meine, das einzig schwierige Verhältnis, da war ich da ja auch damals selber in der Regierung, war, oder zumindest ist kein wirklich super herzliches Verhältnis, wie ich es wahrgenommen habe, war zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, aber die haben sich auch charakterlich so unterschieden. Der hyperaktive Sarkozy und die, ja, sagen wir mal, doch dann eher etwas ruhende, in sich ruhende Angela Merkel. Das war jetzt kein Traumpaar, die beiden, aber auch die haben gut zusammengewirkt. Also, ich bin groß geworden mit einem Verhältnis, das man als Freundschaft bezeichnete, aber heute, Gregor, knirscht es in diesem Verhältnis wieder und ich hoffe, dass wir nicht nur in Beziehungen zurückfallen, sondern dass die Freundschaft weiterhin aufrecht erhaltbar ist.
Jetzt hast du einen so umfangreichen historischen Vortrag gehalten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich möchte gerne auf Folgendes hinweisen. Die Französische Revolution zum Ende des 18. Jahrhunderts war ja erfolgreich. Die deutsche Revolution 1848 war nicht erfolgreich. Mhm. Was man immer vergisst, ist, dass das Konsequenzen hatte. Und zwar blieb die deutsche Nation, aber sie teilte sich in 300 Staaten auf. Das Ergebnis, dass das so war bis 1871, bis Bismarck dann den Einheitsstaat schaffte, das Ergebnis bestand darin, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern extrem wenig Kolonien hatte. Darüber können wir heute froh sein, weil wir uns weniger entschuldigen müssen als Großbritannien oder Holland oder Belgien oder eben auch Frankreich. Das Problem ist nur, dass damals die Herrschenden in Deutschland davon ausgingen, dass sie bei der Kolonialisierung zu kurz gekommen sind. Und deshalb versuchten sie immer eine Neuaufteilung der Welt, sowohl im Ersten Weltkrieg als auch vor allem im Zweiten Weltkrieg. Das hat natürlich die Feindschaft erstmal zementiert. Und das ist interessant, dass dann eine Entwicklung einsetzte, das muss man ja auch sehen, dass plötzlich die Kolonialmächte ihre Kolonien los wurden. Und Deutschland ja schon nach dem Ersten Weltkrieg, weil das eine Bedingung im Abkommen von Versailles war, dass sie die Kolonien aufgeben, die fünf, die sie hatten in Afrika, aber die anderen erst später. So, und deshalb die Neuaufteilung der Welt ist heute nicht mehr das Kriterium, nicht mehr die Sorge, die wir uns beide machen müssen, ob da wieder ein Krieg mit diesem Ziel beginnt, weil die Kolonien abgeschafft worden sind. So, nach diesem kurzen historischen Vortrag kommt aber Folgendes. Wir hatten ja dann über 50 Siegermächte, man kann sogar sagen über 70, aber vier besondere. Die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. Und Daraus resultierte eine gewisse Herrschaft dieser vier Staaten über Deutschland, was ja als Voraussetzung für eine Freundschaft auch nicht so wahnsinnig günstig ist. Aber auf der anderen Seite, und da hast du völlig recht, haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle begriffen, wenn man Europa weiterentwickeln will, geht das nur, wenn die beiden Staaten wirklich zusammenwirken. Und eine Freundschaft ist, glaube ich, jetzt in vielfacher Hinsicht entstanden, weil es gibt so viele Regionen, die haben Freundschaftsbeziehungen. Es gibt Unternehmen, die was gemeinsam machen. Es gibt sogar in der Armee eine gemeinsame Brigade. Es gibt wirklich eine Fülle von Gemeinsamkeiten. Und vor allen Dingen hat sich der Tourismus sehr entwickelt, gerade von Deutschen in Frankreich. Umgekehrt gibt es den auch, den Tourismus, aber nicht so stark wie von uns dort. Und das bringt dir ein Land dann auch immer näher. Kurz noch zurück zur DDR und dann bin ich fertig. Da gab es natürlich offiziell gar keine Beziehung. Aber im Kulturbereich, wo meine Eltern tätig waren, da gab es immer einen besonderen Austausch mit Frankreich. Stärker als mit den USA, stärker als mit Großbritannien. Ich kann gar nicht genau erklären, wie das war. Also ich habe Gilbert Bécaud erlebt. Ich habe viele andere französische Künstlerinnen und Künstler erlebt, die die DDR besuchten und die da auch wenig Hemmung hatten. Mhm. Und dann gab es wiederum im Unterschied zu Großbritannien und den USA eine sehr starke französische kommunistische Partei. Und das war insofern spannend, weil das einerseits die Beziehungen der SED zu dieser Partei und natürlich auch der DDR zu Frankreich enger gestaltete und auf der anderen Seite wuchsen immer die Widersprüche zwischen der SED einerseits und der französischen kommunistischen Partei andererseits. Und mein letzter Hinweis, meine Familie war insofern etwas Besonderes in der DDR und das war das eigentliche Privileg, das ich hatte, dass wir auch nach dem Mauerbau, also nach dem 13. August 1961, Gäste aus den USA, aus Großbritannien, aus Südafrika, aus Belgien, aus Holland und vor allem aus Frankreich hatten. Das gab es sonst gar nicht in der DDR. Das war wirklich eine Ausnahme. Das kann man sich im Westen schwer vorstellen, weil das dort durchaus üblich war in bestimmten Kreisen, aber nicht in der DDR. Und das hat meinen Blick erweitert und hat, glaube ich, mein Auftreten im Bundestag erleichtert. Ich will nur eine Geschichte erzählen. Da war ein sehr reicher Franzose dabei. Der kam immer mit einem Chauffeur und einem riesen Mercedes an. Und den habe ich als Kind mal gefragt, was machst du eigentlich, wenn in Frankreich die sozialistische Revolution gesiegt hat? Oh, und er unterstützte die französische kommunistische Partei aus mir unerklärlichen Gründen, ist auch egal. Also ich stellte ihm diese Frage und dann sagte er, oh, das weiß ich, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter. Das heißt, mit dieser Art Ironie wuchs ich auch auf, was mich, glaube ich, auch geprägt hat. Trotzdem finde ich das Verhältnis Deutschland-Frankreich ungeheuer wichtig. Und du kannst ja jetzt mal sagen, worin im Augenblick eigentlich die Störungen bestehen. Liegt das nur an zwei Personen, das heißt an Macron und Scholz, oder gibt es da noch ein paar tiefere Gründe?
Ja, es bleibt ein sehr sensibles Verhältnis und eines, das sich an ganz vielen unterschiedlichen Punkten definiert und definieren muss. Und man darf nicht vergessen, unsere Interessen sind natürlich auch nicht immer ganz gleichlaufend. Auch der Blick der eigenen Bedeutung im Weltgeschehen. Frankreich tritt ein Stück anders auf, als wir Deutschen das tun. Und das ist natürlich auch historisch begründbar. Einen Teil davon hast du bereits genannt. Ich meine, aus den Siegermächten heraus ist Frankreich eines der Mitglieder im UN-Sicherheitsrat geworden. Das sind wir Deutschen nicht. Frankreich hat immer sich definiert sich auch mit einem gewissen Führungsanspruch in Europa, was sie von uns im Übrigen auch erwarten, aber was wir in ihren Augen letztlich in der Gemeinsamkeit sehr selten erfüllen und was viele andere europäische Staaten auch von Deutschland mehr und mehr erwarten und womit wir uns weiterhin sehr, sehr schwer tun. Frankreich hat teilweise ja noch, wenn man so will, ganz kurz zu sagen, noch einen Punkt sogar.
Darf ich dir mal eine kleine Zwischenfrage stellen? Bitte? Nur eine Zwischenfrage. Die Führungsrolle von Deutschland und Frankreich, die üben sie ja beide aus in der EU. Wollen das die anderen Staaten oder haben sie auch Bedenken dagegen oder beides? Wie sieht das deiner Meinung nach aus?
Die Frage ist sehr berechtigt. Das ist immer das und sie ist so zu beantworten, dass man sagen muss, sie ist dann gewollt, wenn sie nicht als überwölbend und die anderen kleinmachend empfunden wird, sondern die viele europäische Staaten, gerade die Kleinen, sagen auch, wir wollen jetzt nicht ein Europa, das von alleine von Deutschland und Frankreich geführt wird, aber man sieht die zwei stärksten Wirtschaftsmächte innerhalb der Europäischen Union und hat zumindest erstmal kein Interesse daran, dass Deutschland und Frankreich sich im Streit oder in einem Konflikt befinden, weil das zieht die Wirkkraft und die Wirkmächtigkeit der Europäischen Union auch herunter. Ich glaube, es war immer wichtig, dass man nicht von einer deutsch-französischen Achse als solches gesprochen hat, weil das immer die Gefahr mit sich gebracht hat, dass man kleinere Länder letztlich damit noch kleiner macht. Aber dass man trotzdem sich bewusst ist, dass wenn man insgesamt auch im globalen Kontext auftritt, beispielsweise wenn es darum geht, Kraft als Europa gegenüber den USA oder auch China zu zeigen, da weiß man, dass das Zusammenspiel und auch ein Wille tatsächlich Verantwortung, und das ist dann eine Teilführungsverantwortung auch wahrzunehmen, dass das schon eine Rolle spielt. Also ich bin da, das ist immer ein Seiltanz und es ist immer ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Aber dieses gewisse Wegducken und zu sagen, wir machen lieber gar nichts, bevor uns zu viel Führung vorgeworfen wird, ist letztlich auch was Schwieriges. Und das führt natürlich dann dazu, und ich gebe dir ein Beispiel, es führt natürlich dazu, dass dann auch Enttäuschungen im deutsch-französischen Verhältnis entstehen. Es wird oft geschaut, welche Impulse kommen aus diesen beiden Hauptstädten, der beiden großen Länder, Deutschland und Frankreich, was ein zukünftiges Modell Europas anbelangt. Jetzt hat ein Macron kurz nach seiner Wahl im Jahre 2017 eine bemerkenswerte Rede damals gehalten über die Zukunft Europas. Und diese Rede ist damals im Vorfeld abgestimmt worden mit Berlin, aber auch mit dem Wunsch Frankreichs, dass es darauf eine Antwort Berlin gibt und Berlin letztlich in diesen Dialog mit einsteigt. Was kam aus Berlin nach dieser Rede Macrons? Donnerndes Schweigen. Angela Merkel hat nicht ansatzweise einen solchen Entwurf selbst vorgelegt beziehungsweise eine entsprechende Antwort gegeben. Und auch das hat dazu geführt, dass man sich ein Stück entfremdet hat, weil man gesagt hat, wie verlässlich ist eigentlich der andere Partner, zumindest aus französischer Sicht. Und wenn man das Verhältnis heute mal beschreiben wollte, ist das im Grunde wie bei einem Nachbarn, von dem man sich gelegentlich den Rasenmäher leiht, wo aber auch immer wieder der Hund in den Garten scheißt, um es mal etwas deutlicher zu sagen. Also es ist nicht eine nachbarschaftliche Freundschaft derzeit, sondern es ist ein ständiges Lavieren zwischen Dingen, die immer mal wieder als eine kleine Provokation empfunden werden, wo man bei Themen, wo man zusammenwirken sollte und könnte, plötzlich sehr unterschiedliche Interessen sehr laut formuliert. Wenn es um Energiefragen geht, wenn es um außen- und sicherheitspolitische Fragen geht, sehr aktuell mit der Ukraine jetzt beispielsweise, wenn es darum geht, wie man die Zukunft Europas begreift. Also im Grunde, zurückkommend auf deinen Punkt, braucht man eine deutsch-französische Achse? Wahrscheinlich nicht so, dass man andere überwölbt. Aber man sprach immer mit Blick auf Europa von einem deutsch-französischen Motor. Und dieser deutsch-französische Motor schnurrt nicht wie ein Elektromotor gerade, sondern eher wie so ein alter Verbrenner, wo man den falschen Sprit in den Tank hineingefüllt hat und es stottert entsprechend. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass man noch betrachten muss die unterschiedlichen Beziehungen beider Staaten, einmal zu Großbritannien und zum anderen zu den USA. Das ist ja interessant. Großbritannien hat von all diesen Ländern die engsten Beziehungen zu den USA. Man darf ja nicht vergessen, es gibt die berühmten Five Eyes. Also das sind 5 Staaten, wo die Geheimdienste alle Informationen miteinander austauschen. Zu diesen 5 Eyes gehören die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Niemals würden die Frankreich oder gar Deutschland dort aufnehmen. Aus den verschiedensten Gründen. Jetzt könnte man sagen, das erhöht die Gemeinsamkeit zwischen Frankreich und Deutschland. Einerseits ja, aber andererseits ist es so, dass Frankreich als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, worauf du schon hingewiesen hast, mit Vetorecht dann plötzlich mit Großbritannien gemeinsame Interessen in Bezug auf Libyen hat, die wiederum Deutschland nicht teilt. Oder das Verhältnis zu Frankreich. Schon de Gaulle und andere waren immer kritischer gegenüber den USA als Deutschland, ich sage es mal vorsichtig, es sich leisten konnte. Denn die USA waren natürlich die wichtigste Besatzungsmacht nach 1945 in der alten Bundesrepublik und haben dann ihre Rolle entsprechend weiterentwickelt in den Jahren danach. Das war immer schwierig, weil Frankreich sich so ein Deutschland wünschte, das dann auch offener und frecher gegenüber den USA auftritt. Das passierte einmal bei Gerhard Schröder, als er Nein zum Krieg der USA gegen den Irak gesagt hat. Aber ansonsten herrschte da immer eine größere Vorsicht als in Frankreich. Ich darf daran erinnern, dass de Gaulle mal aus dem militärischen Teil der NATO ausgetreten ist. Das war für Deutschland überhaupt nicht denkbar. Also, kurzum. Frankreich ist nicht die Großmacht wie die USA. Selbst Großbritannien hat in wirtschaftlicher und anderer Hinsicht und was die Nähe zu den USA betrifft und Geheimdienstinformationen betrifft, andere Voraussetzungen als Frankreich. Ich glaube, dass das einerseits die französische Regierung stolz macht und andererseits ärgert, weil sie dadurch kleiner wirken als Großbritannien. Und Deutschland hat diese Sorge in erster Linie nicht, versucht nur nichts kaputt zu machen, weder in die Richtung noch in jener Richtung, was immer eine schwierige Haltung ist. Und ich weiß, dass mir erzählt worden ist, dass der entscheidende Fehler von Außenminister Fischer zu Beginn seiner Laufbahn darin bestanden haben soll, dass er zunächst London besuchte und erst dann Paris. Und das war für Paris ein Unding. Also so ist es mir erzählt worden. Ich kann mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber das ist mir später noch so erzählt worden, weil Fischer wollte engere Beziehungen zu London, was wahrscheinlich auch nicht klug war. Also kurzum, wir stellen wieder mal fest, auf der einen Seite alles sehr politisch, auf der anderen Seite auch wie Schulklasse. Also das Benehmen, wer sich zuerst meldet, wer in welcher Reihe sitzt etc., das alles hat dann auch Relevanz für die Beziehung. Ja, und im Augenblick hast du ja schon gesagt, gibt es beachtliche Unterschiede.
Ja, und Schulklasse können wir uns eigentlich angesichts der Weltlage derzeit nicht leisten.
Überhaupt nicht
und
leisten,
ja. Insbesondere auch das Pflegen gewisser Sensibilitäten. Übrigens, was du angesprochen hast, das ist ja auch eine interessante, immer wieder eine interessante Debatte. Welchen Verbündeten oder Partner besucht man als Erster nach dem Amtsantritt? Das kommt immer.
Ja,
das kommt immer zu Beleidigtheiten. Also es ist ein Kompromiss, bestand dann darin, dass man gesagt, man macht weder Großbritannien, also weder London noch Paris als Antrittsreise, sondern Warschau. Und setzt damit ein ganz anderes Zeichen und hinterlässt jetzt nicht zwei Beleidigte auf der anderen Seite, sondern sagt, wir versuchen auch da mal eine europäische neue Note zu setzen. Übrigens, Warschau ist ein wichtiger Aspekt, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, über Führungselemente innerhalb Europas. Es ist ja das Weimarer Dreieck gebildet worden. Und was ich vom Grundsatz her für einen klugen Gedanken gehalten habe, ist, man gesagt hatte, man versucht einmal die Kooperation zwischen Frankreich, Deutschland, aber eben auch Polen entsprechend zu intensivieren in den unterschiedlichsten Bereichen. Polen hat sich ja wirklich bemerkenswert entwickelt in den letzten Jahrzehnten und damit auch die Befindlichkeit der östlichen Nationen ein Stück mit aufzunehmen in den europäischen Gedanken. Auch da lag vieles über viele Jahre auf Eis, insbesondere natürlich auch durch die schwierige Regierung, die wir in Polen hatten. Das hat sich jetzt mit der Wahl von Donald Tusk hat sich das jetzt geändert. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass Tusk auch eine Rolle einnehmen kann, um in den Punkten, wo wir uns wirklich auseinander bewegen, einfach ein Stück weit auch vermitteln kann. Und diese Vermittlungsrolle Polens ist, wenn man so will, eine ganz neue Dimension. Wir müssen nur einfach wirklich jetzt endlich mal wieder in die Schuhe kommen und uns nicht an Kleinigkeiten zu zerreiben beginnen, sondern auch wieder mit den größeren auch versöhnlichen Gesten arbeiten. Eine solche Geste hat übrigens, und man kann sich über viele politische Punkte streiten, die er global oder Schritte, die er global macht bei Emmanuel Macron, aber eine große Geste, und ich glaube, du warst auch zugegen, ich war auch dort als Ehemaliger eingeladen, hat Macron vor einigen Wochen bei der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble abgegeben. Das darf man nicht vergessen, welche Kraft so etwas haben kann. Er hat im Bundestag gesprochen, auch die abgehalfterten alten Minister oder ehemaligen Minister, so wie ich, waren eingeladen Und seit nach vielen, vielen Jahren bin ich mal wieder an diesem Ort gesessen, auf diesen sehr scheußlichen Stühlen. Und Emmanuel Macron hat einen Großteil seiner Rede auf Deutsch gehalten. Und man darf den symbolischen, aber auch emotionalen Wert einer solchen Rede wirklich nicht unterschätzen. Und ich habe mich nur in dem Moment gefragt, wo verdammt nochmal ist eigentlich die Geste und das Signal von unserer Seite dieser Qualität? Also, dass sich einfach auch mal ein deutscher Bundeskanzler oder eine deutsche Bundeskanzlerin nach Paris begeben hätte oder hat, um dort einmal in der Landessprache, auch wenn es etwas holprig ist, eine solche Geste, eine solche Handreichung zu geben. Ich glaube, wir wären bei Weitem weniger knirschend aufgestellt, als wir es derzeit sind.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Ich war bei Lanz und da war ein NATO-Korrespondent, der seinen Sitz in Brüssel hat und der natürlich in vielem ganz andere Auffassung hatte als ich. Und der hat Macron als, wie hat er gesagt, Radaubruder oder so bezeichnet. Und zwar, weil er meinte, dass er eher aus Versehen gesagt hat, dass man auch über Bodentruppen nachdenken darf. Da er dann aber nicht zugeben will, dass das falsch war, muss er es wiederholen und rechtfertigen. Dann kam die kanadische Regierung und sprach ebenso. Und dann stellte sich Deutschland dagegen. Ich weiß gar nicht, ob die Einschätzung stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das ein Versehen war. Das ist mir auch egal. Der Punkt ist, und da hast du recht, wir müssen uns um gute Beziehungen, also auch meines Erachtens recht, wir müssen uns um bessere Beziehungen zu Frankreich bemühen, weil das für die Europäische Union wichtig ist. Bei Polen dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben jetzt einen anderen Ministerpräsidenten, aber immer noch den gleichen Präsidenten. Und der Duda geht dazwischen, wo er kann, weil er ja konservativ ist und eher antieuropäisch, während Tusk eben proeuropäisch ist. Das haben wir ja auch in Deutschland. Wir haben immer antieuropäische Kräfte und proeuropäische, wobei die Antieuropäischen eins immer unterschätzen, sie unterschätzen, was wir alles davon haben. Also wir sind der Gewinner des Euro, wir sind auch der Gewinner der Europäischen Union. Zwar stellen wir das gerne so dar, als ob wir da vor Solidarität schon fast umkommen, weil wir so viel anderen Ländern helfen. Aber wenn du das genau hinschaust, entdeckst du das Gegenteil. Und ich bin mir in einem sicher, also das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ich habe sowieso zum Teil eine andere Auffassung, aber das ist jetzt auch wurscht. Wir dürfen natürlich keine NATO-Truppen entsenden. Wenn wir NATO-Truppen entsenden in die Ukraine, haben wir einen Dritten Weltkrieg. Der ist ruinös, sicherlich für Russland, noch ruinöser für die Ukraine und auch für Deutschland. Also wir müssen eine Grenze wahren. Das versucht ja nun Scholz. Und da ist dann der Streit um die Taurus-Raketen groß. Also der ist ja groß innerhalb seiner Koalition, interessanterweise. Er ist groß mit der Union, aber eben auch mit Frankreich. Und was die Leute erstaunt, weißt du, dass seine Werte im Augenblick wieder etwas steigen, die ja schon ganz tief waren, weil er plötzlich konsequent ist. Das hat ihm keiner zugetraut. Denn bis dahin war es ja so, dass er Nein gesagt hat, dann Jein und dann doch Ja. Und hier plötzlich bleibt er bei seinem Nein. Und jetzt wieder unabhängig, wie man dazu steht, stelle ich fest, dass das jetzt den Leuten also imponiert.
Ja, weil wir halt auch immer diese Sehnsucht danach haben, uns aus allem, was irgendwie konfliktreich sein könnte, uns herauszuhalten. Da ticken die Franzosen anders. Und da sind wir bei dem, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, auch der Anspruch der Franzosen, in globalen Fragen eine echte Rolle zu spielen. Ich war ähnlich erstaunt, als Macron sich geäußert hatte, beziehungsweise einfach Bodentruppen. Man muss auch sehr vorsichtig sein, wie man es formuliert, Bodentruppen nicht auszuschließen. Also er hat jetzt nicht gesagt, wir schicken jetzt Bodentruppen in die Ukraine, sondern das ist da, und ich bin mir relativ sicher, dass er das sehr bewusst so formuliert hat. So, jetzt kann man da natürlich unterschiedliche Lesarten hineinbringen. Das eine ist die, dass man sagt, man muss gegenüber einem Machtzyniker wie Putin, der auf nichts schneller und sensibler reagiert wie auf die Schwächen seiner Gegner, dem muss man irgendwie eine Unsicherheit entgegensetzen, dass er sich einfach nicht klar sein kann, was geschieht, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe. Das ist so ein bisschen die Psychologie hinter dieser Äußerung. Was mich gestört hatte an dieser Äußerung, und ich bin deiner Meinung, dass Bodentruppen in der Ukraine in der momentanen Lage, also ein wirklich komplett proaktives Eingreifen der NATO in der Ukraine den Konflikt eher anheizen würde. Aber trotzdem jemanden in einer Ungewissheit zu lassen, dass er, wenn er einen Schritt weiter geht, auch wissen muss, dass es da sozusagen eine echte Gegenbewegung kann, ist vom Grundsatz her jetzt erstmal gar nicht so falsch. Das Problem ist nur, wenn man sich so äußert, wie er es getan hat, unabgestimmt mit den europäischen Partnern, führt das eigentlich zu einer Unterminierung seines eigentlichen Ziels, einen geeinten, starken Westen zu zeigen. Es hat sofort dazu geführt, dass der Westen sich auseinanderdividiert hat in der Diskussion dieser Frage. Und das spielt natürlich einem Putin erst recht in die Hände. Also deswegen war ich von der strategischen Tiefe dieser Äußerung auch nicht wirklich überzeugt. Man kann sich so äußern, wenn man das abgestimmt hätte und diese Ungewissheit geben. So war es unabgestimmt und hat Europa nicht stärker dargestellt, sondern eher zerfaserter in der Aufstellung. Und deswegen glaube ich, sind wir wieder am Ausgangspunkt. In solchen Fragen müssen sich Berlin und Paris enger und vertrauensvoller abstimmen und nicht immer nur in Reflexen sofort arbeiten, weil das macht uns als Europa nicht stärker und spielt denen in die Hände, die uns so aufgesplittert wie möglich sehen wollen. Einer davon sitzt in Moskau, ein anderer sitzt in Peking, möglicherweise sitzt in Washington demnächst wieder einer, dem eher an einer schwächeren Europäischen Union gelegen ist. Und das ist etwas, was uns letztlich einfach nicht gut zu Gesicht steht. Und da müssen wir mehr tun.
Ich muss dir sagen, ich war ja bei Frau Maischberger mit Frau Strack-Zimmermann. Und Frau Strack-Zimmermann hat gesagt, dass Trump die Wahlen nicht gewinnt. Da war ich sehr beruhigt, weil ich im Unterschied zu ihr das Wahlergebnis noch gar nicht kenne. Und meine Nachfrage nach der Sendung, woher sie das Wahlergebnis kennt, wurde gar nicht beantwortet. Also
die hellseherische Kraft der FDP, nicht?
Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, verstehst du? Ich wollte bloß mal sagen, ich weiß es nicht. Und ich finde es nicht klug, nicht mit der Möglichkeit zu rechnen.
Ja.
Weil dann bist du nur erstaunt und grottenschlecht vorbereitet. Also man muss mit beiden Möglichkeiten rechnen. Und das ist nicht so einfach, weil Biden eben aufgrund seines Alters, das kann ich sagen, da ich ja selber 76 bin, logischerweise auch bestimmte Schwächen zeigt. Und man weiß nicht, wie die sich vertiefen, wie die sich erhärten. Und da kann es auch in der Bevölkerung so eine Stimmung geben, wo man sagt, nee, der andere ist ja noch klarer oder weiß ich was, wie rum auch immer. Außerdem leidet der Trump natürlich, aber das ist heute nicht unser Thema, so schwer an Minderwertigkeitskomplexen. Also das kann ich dir richtig beweisen, dass er dadurch fast unberechenbar wird.
Der Narzisst, der klassische Narzisst.
Ja. Mhm.
Und aber richtig, sag mal, du hoppelst für dein jugendliches Alter einfach so viel frischer durch die Gegend als ein Joe Biden. Ich glaube, dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten mal das Geheimnis des Jungbrunnens oder die wo der Jungbrunnen tatsächlich.
Da kann ich dir erzählen. Ich war ja bei Herrn Kachelmann beim Riverboot und da hat er gesagt, Sie sehen ja genauso aus wie vor 10 Jahren, wie machen das? Und habe ich gesagt, Herr Kachelmann, ab einem bestimmten Alter muss man sich pflegen.
Aber Botox-Spritzen nimmst du nicht, oder? Aber Botox-Spritzen nimmst du nicht, oder? Was für ein Ding?
Nein, natürlich nein, das nicht. Ja. Nein, das mache ich nicht. Aber ich sage dir Folgendes, was ich wirklich ganz interessant finde, die Lage insgesamt macht mir natürlich große Sorgen. Ich bin ja dafür, dass wir so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen. Ich glaube eben dem General Milley, dass keine Seite siegen kann. Also muss man einen Weg finden, wie man aufhören kann. Wenn man militärisch das Donbass-Gebiet nicht zurückkriegt, dann geht es ja nur über Verhandlungen. Dazu braucht man wieder Länder. Und das würde mich interessieren, wie Indien und China. Ich will die jetzt gar nicht weiter beurteilen. Jetzt war Scholz plötzlich in China und hat da wieder versucht, ein anderes Klima aufzubauen. Siehst du da unterschiedliche Interessen, was Frankreich und Deutschland betrifft, im Verhältnis zu China und Indien? Oder hast du da den Eindruck, dass sie gemeinsam vorgehen? Und dann habe ich gleich noch eine Frage an dich. Aber erst mal die.
Also ich sehe, dass wir uns in der Frage, wie wir uns gegenüber China aufstellen, gelegentlich auch unterschiedliche nationale Interessen vertreten. Aber dass, wenn es darum geht, eine größere europäische Position aufzubauen, dass da doch die deutschen und französischen Ansätze relativ nahe beieinander sind. Und ich glaube, es wäre ein großer Fehler, gegenüber einer aufstrebenden Nation wie Indien, die von vielen unterschätzt wird, und gegenüber China uns weiterhin alleine von unseren nationalen Befindlichkeiten leiten zu lassen. Wir müssen die Stärke Europas ins Spiel führen. Und da bin ich jetzt wieder dabei, jetzt bin ich wieder beim Motor. Da hier müssen wir uns finden. Und das hilft Europa am Ende des Tages, wenn Deutschland und Frankreich hier nicht sich zu zerreiben beginnen. Was die Interessenslage gegenüber der Ukraine anbelangt, ich meine, jeder hat ein Interesse daran, dass es zum Frieden kommt. Und da, wo wir uns unterscheiden seit vielen, vielen Monaten, lieber Gregor, ist der, dass ich sage, natürlich will man einen Frieden. Und am besten kann er nur über Verhandlungen zustande kommen. Wenn man auf der anderen Seite allerdings jemanden hat, der kein Interesse daran hat, überhaupt Verhandlungen zu führen, kann man viel natürlich von einer Situation sprechen, aber sie wird erstmal so nicht eintreten, weil ein Putin wird, bevor die amerikanischen Wahlen nicht gelaufen sind, sich an keinen Verhandlungstisch setzen.
Also es gibt zwei, die meines Erachtens auf Trump hoffen. Also es gibt natürlich mehr in den USA vor allen Dingen, aber zwei, die Netanyahu und Putin aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, und noch ein paar andere, die halt immer wieder Interesse daran haben, dass der Westen noch weiter aufsplittert. Und ich glaube, das kann in keinerlei Interesse sein. Du hattest aber noch eine zweite Frage, bevor wir langsam, glaube ich, zum Ende dieser Sendung kommen müssen.
Ich will nur eine Sache sagen. Ich halte ja für die Verhandlungen mit Russland und Ukraine, ich will es nur versuchen zu erklären, die Regierungen in China und in Indien für so wichtig, weil den beiden Regierungen kann Putin nicht ausweichen. Seine ganzen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen laufen über diese beiden Staaten. Das heißt, wenn man diese beiden Staaten gewönne, eine bestimmte Rolle zu spielen, dazu muss man ihnen aber auch ein paar Angebote machen etc., da kann Putin ganz schlecht Nein sagen. Aber das nur mal so am Rande. Ja, ich habe noch eine weitere Frage, die mich beruhigen würde, wenn du nach deinen Erfahrungen Ja sagtest. Gibt es informelle Gespräche zwischen den USA und Russland, auch von meinetwegen auf Geheimdienstebene, damit eine bestimmte Linie, eine bestimmte Grenze nicht überschritten wird? Oder ist das alles vom Zufall abhängig? Ich hoffe immer, ehrlich gesagt, dass es sowas gibt, sodass ich mich einigermaßen verlassen kann. Also zur Not sind die am Telefon und gehen eine Stufe runter, damit eben kein dritter Weltkrieg daraus entsteht.
Also ich bin da natürlich auch nicht mehr nah genug dran, aber habe natürlich jetzt auch noch immer Kontakt teilweise zu früheren Kollegen auch in den USA und ein bisschen in die Szene hinein. Das, was ich immer wieder höre, ist, es gibt natürlich noch Gesprächskanäle, aber sie sind bei Weitem nicht mehr da, wo sie mal waren. Und das Misstrauen ist enorm, das wechselseitige Misstrauen. Und man kann einfach nur darauf hoffen, dass es nicht zu Kurzschlussreaktionen kommt. Und dass jemand, der sich mit dem Rücken zur Wand fühlt, gelegentlich auch zu solchen neigen kann. Das haben wir in der Geschichte immer wieder erlebt. Das haben wir auch übrigens im deutsch-französischen Verhältnis immer wieder erlebt über die Jahrhunderte hinweg. Diplomatie bleibt ein entscheidender Faktor und er darf eben nicht kleingeredet werden. Und in diesem Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten kann man nur darauf hoffen, dass auf der sogenannten Arbeitsebene weiterhin der Austausch stattfindet. Er findet immer wieder statt, offensichtlich, wenn es um Konfliktlagen auch an anderen Teilen dieser Welt geht. Mit Blick auf die Ukraine ist das menschenverachtende Herangehen Russlands jetzt schwer in Einklang zu bringen damit, dass man auch vernünftige Gespräche auch mit jetzt Nationen führt, von denen man offensichtlich nichts hält. Ich kann nur hoffen, dass es wieder so etabliert wird, wie es mal war, aber ich kann nur dazu anraten, sich da nicht in Sicherheit zu wiegen.
Nun ist die Zeit ziemlich um. Auf jeden Fall sind wir uns beide einig, wie wichtig die deutsch-französischen Beziehungen sind. Ich fahre gerne nach Frankreich. Ich glaube, du auch.
Oh ja.
Ich esse dort auch gerne. Ich genieße auch die Schönheit der Natur, auch des Atlantiks und so weiter. Das ist alles wunderschön. Also, soweit sie sich das leisten können, kann ich immer nur raten, auch Urlaub in Frankreich zu machen. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich weise Sie zunächst darauf hin, dass Sie uns beide auch live erleben können. Also da ist er nicht aus Vancouver zugeschaltet, ich auch nicht aus München, sondern da sitzen wir richtig gemeinsam auf der Bühne und unterhalten uns oder streiten uns oder wie auch immer. Und zwar dreimal noch in diesem Jahr ist es schon organisiert, am 28. Juni im Admiralspalast in Berlin, am 5. Juli im Theater am EGI in Hannover und am 4. September im Burgtheater in Dienstlaken. Und Karten bekommen Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und dann gibt es da noch so einen Dienst, da kann man auch Karten kaufen. Den kannst du ja benennen. Dafür sage ich Ihnen jetzt schon, wie Sie uns erreichen können, wenn Sie uns E-Mails schreiben wollen, um Ihr Missfallen zum Ausdruck zu bringen oder eben auch uns zu würdigen. Wobei wir Letzteres etwas lieber lesen als Ersteres. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sie können das alles schreiben, wie Sie wollen. Die Anschrift ist GGG, das heißt nämlich Gysi gegen Gutenberg, also deshalb gekürzt in GGG oder at openminds.media. Nochmal GGG at openminds.media.
Und jetzt müssten Sie sein strahlendes Gesicht...
So, jetzt
Gesicht,
sag noch mal, wo kann man noch sich hinwenden, um Karten zu kaufen?
Sie sein strahlendes Gesicht sehen, mit welcher, wie flüssig er diese E-Mail-Adresse gerade vorgetragen hat. Ich brauche immer noch die Eselsbrücke, was GGG eigentlich bedeutet. Gerne grummelt Gregor oder ganz großer Gregor oder gelassen, grantelt Gregor. Also mit all diesen Eselsbrücken können Sie arbeiten, um sich GGG zu merken. Mit welcher er es sich gemerkt hat, weiß ich jetzt nicht. Ich habe so ein bisschen eine Befürchtung, dass er es doch abgelesen hat.
Nein, ich finde, die Worte Galant und Gutenberg gehören zusammen.
Also diese Eselsbrücke lasse ich auch zu.
Anständiger Vorname mit G.
Ja, als hätte ich ja keine, nicht?
Aber wo kann man das noch, wie hießen diese Dinger, wo
die
man
heißen,
noch die Karten
die
kaufen
heißen
kann?
Die heißen Shownotes. Das ist, ja.
Dankeschön.
Und die Jüngeren werden wissen, was das ist. Also ich glaube faktisch, wenn Sie bei uns, wenn Sie diese, wie sagt man, den Podcast, wenn Sie den Podcast aufrufen, sind darunter sogenannte Shownotes, so wurde mir das erklärt. Und da muss man dann auf irgendeinen Link drücken und dann kann man sich Karten kaufen. Und wenn man sich, ich glaube, da ist noch ein weiterer Link dabei, da geht es nämlich darum, dass wir in irgendeiner Form auch Mitbewerber sind beim Deutschen Podcastpreis. Und wenn es um den Podcast geht, werden wir gewinnen. Wenn es um einen Podcast geht, aber das sind wir der Einzige. Es gibt nur einen Podcast und das ist der zwischen Gregor und mir. Und wenn es um den Podcast geht und den Podcastpreis, da müssen wir mit vielen Mitbewerbern und Wettbewerbern kämpfen. Und Sie können uns in diesem Kampf unterstützen, indem Sie möglicherweise einfach für uns votieren. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und ebenso freuen, ja, wenn Sie das nächste Mal wieder zuschalten.
Darüber bitte ich sehr ernsthaft.
Ja. Und ja, in
darum,
dem Sinne.
Also darum bitte ich sehr ernsthaft. Ich will ja da einen guten Platz mit dir bekommen. Kriegt man da eigentlich eine Urkunde oder sowas? In der DDR gab es für alles eine Urkunde. Gibt es heute hier auch Urkunden?
Ja, die wird wahrscheinlich digital versandt. Und nachdem sich wahrscheinlich auch draußen keiner unsere E-Mail merken kann, wird bei uns nie etwas ankommen. Aber unterstützen Sie uns dabei. Und am meisten unterstützen Sie uns natürlich, wenn Sie uns nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderbare Woche. Alles Gute.
Und tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.